Gezielte Eskalation. Wie lange kann der nordkoreanische Führer Kim Jong-un seine Politik der Nadelstiche und seine Militärs überhaupt noch kontrollieren? Obamas gebrochenes Versprechen, der Hungerstreik im Gefangenenlager Guantanamo, erinnert an die alte, offene Wunde. Außerdem Staatsstreich nach bekanntem Muster. Die neuen Machthaber in der Zentralafrikanischen Republik knüpfen nicht nur in dieser Hinsicht an alte Traditionen an. Das sind unsere Themen in der einen Welt, dem Auslandsmagazin des Deutschlandfunks. Ständige Drohungen, auch mit Atombomben, das Ausrufen des Kriegszustands mit Südkorea, das Kappen der Verbindungen zwischen roten und anderen Telefonen, schließlich die Warnung an die ausländischen Botschaften, dass ihre Sicherheit nicht mehr garantiert werden könne. Das Regime in Nordkorea versucht mit allen möglichen Mitteln Aufmerksamkeit zu erzeugen und Unsicherheit zu verbreiten. Dabei sind die Fakten schon beunruhigend genug. So gehören mehr als 1 Million Soldaten zur nordkoreanischen Volksarmee. Eine völlig überdimensionierte Streitmacht, die aber schlecht ausgerüstet ist. Und selbst die nordkoreanischen Soldaten sind unterernährt. Dabei soll die Doktrin, das Militär zuerst, in Nordkorea immer noch gelten. Kim Jong-un hatte seinem Volk in seiner Neujahrsansprache versichert, dass die Versorgung nicht noch schlechter wird. Dieses Versprechen wird er kaum halten können. Wirtschaftsreformen wären nötig und das dürfte in engem Zusammenhang mit den Drohungen aus Pyongyang stehen. Ingrid Norbu war in Süd- und Nordkorea unterwegs und berichtet über ein Land am Abgrund.
Am Rande einer Stadt in Nordkorea. Während ein Düsenjäger durch die Wolken fliegt, marschieren etwa 10 Mädchen und Jungen im Alter von 4-5 Jahren im Gleichschritt in den Kindergarten. Ihre Eltern arbeiten tagsüber in einer landwirtschaftlichen Kooperative. Die Kleinen exerzieren wie die Großen. Dünne Arme pendeln im Rhythmus des Liedes an mageren Kinderkörpern. Ob ihnen dieser Drill missfällt oder nicht, ist nicht zu erkennen. Die Mienen der Kinder sind ausdruckslos. Einübung in ein System, das ihnen in ihrem Leben wohl noch viel abverlangen wird. Auch Ilnam Choi wurde von klein auf gehorsam eingetrichtert. Nur weil er heute in Südkorea lebt, kann er darüber sprechen.
Wenn die Führer Nordkoreas etwas planten, dann gaben sie uns direkte Befehle und wir mussten folgen. Daran hat sich nichts geändert. Ein Aufbegehren ist undenkbar. Selbst wenn jemand den Befehl bekäme, zu sterben, müsste er sich umbringen. Die Menschen sind darauf gedrillt, Befehle entgegenzunehmen und zu gehorchen.
Dazu wird ständig der Feind von außen beschworen. Im Staatsfernsehen wird das Programm regelmäßig unterbrochen, um an den Koreakrieg, die Zerstörung des Landes durch die USA und die eigene Abwehrbereitschaft zu erinnern. Nach dem jüngsten Atomtest in Nordkorea und den Kriegsdrohungen blieben die Menschen im Süden der Halbinsel zunächst gelassen. Der Wirtschaftswissenschaftler Sangman Lee von der Chung-An-Universität in Seoul hat sich auf Nordkorea spezialisiert. Er erklärt, warum die Aufmerksamkeit nicht größer ist. Alles scheint einem schon bekannten Muster zu folgen.
So usually they launch then an international society.
Gewöhnlich werden nach diesen Atomtests strikte Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängt. Nordkorea reagiert auch dann sehr sensibel auf das internationale Umfeld. Doch nach einiger Zeit gibt es wieder Verhandlungen und sie hoffen auf gute Ergebnisse. Nach 5 bis 6 Jahren hat sich die Lage stabilisiert und die ganze Prozedur geht wieder von vorne los. Das war nun der 3. Atomtest. Wir waren also gewissermaßen auf das vorbereitet, was kommen würde.
Test of their atomic bomb.
An Kriegsdrohungen aus dem Norden sind Südkoreaner also gewöhnt. Allerdings hatte es in den letzten 3 Jahren ernsthafte Zwischenfälle gegeben. Im März 2010 hatte ein Torpedo ein südkoreanisches Kriegsschiff mit 46 Besatzungsmitgliedern an Bord versenkt. 8 Monate später wurde eine Insel unter Beschuss genommen. 4 Menschen starben. Ganz so berechenbar scheint Nordkorea doch nicht zu sein. Das muss auch Sangman Lee zugeben.
Der neue Führer in Nordkorea ist ein Unsicherheitsfaktor. Er ist sehr jung und viel gefährlicher als sein Vater. Der hatte sein Land lange unter Kontrolle und wusste, wie man international agiert. Seinem Sohn fehlen diese Erfahrungen. Es könnte sein, dass Leute aus dem Militär Kim Jong-un lenken. Dann ist die Lage sehr gefährlich.
Das Militär ist allgegenwärtig, auch als Sänger im Unterhaltungsprogramm des nordkoreanischen Staatsfernsehens. Die Soldaten im Film wirken muskulös und wohlernährt. Die im wirklichen Leben sind mager. Ihre Uniformen sind ihnen viel zu groß. Dabei gilt die Doktrin, das Militär zuerst, auch was das Essen betrifft. Hunger ist ein Massenproblem in Nordkorea, sagt Eun Jung Kim von der Allianz für Menschenrechte in Nordkorea mit Sitz in Seoul.
The public food distribution is stopped a long time ago.
Eine öffentliche Nahrungsmittelverteilung gibt es schon lange nicht mehr. Deshalb ist Fehlernährung ein großes Problem. Es gibt nur wenig zu essen. Wenn sie Glück haben, bekommen die Menschen dort 2 Mahlzeiten am Tag. Im Durchschnitt wiegen Nordkoreaner viel weniger als die Koreaner im Süden. Aufgrund ihrer Fehlernährung haben sie Gesundheitsprobleme.
Während in Pyongyang auch gelegentlich Edelkarossen ausländischer Herkunft unterwegs sind, kämpfen viele ums Überleben, besonders auf dem Land. Eine Hyperinflation führte dazu, dass sich der Preis für Reis seit 2009 um das 260-fache erhöht hat. Nur wer Devisen hat, kann sich etwas leisten. Die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich weiter. Sprengstoff für die nordkoreanische Gesellschaft. Nichts zu essen, dafür bis an die Zähne bewaffnet. Ist denn von Seiten des hungernden Volkes kein Aufbegehren zu erwarten? Nein, meint Il Nam Choi aus eigener Erfahrung.
Die Menschen in Nordkorea werden ständig überwacht. Wir sagen, wenn 3 Nordkoreaner zusammenstehen, ist mindestens einer ein Spion der Regierung, der anschließend dem Nationalen Sicherheitsbüro berichtet. Freiheit, dieses Wort kennen die Menschen dort nicht. Selbst wenn sie in eine andere Stadt wollen, brauchen sie eine Erlaubnis dafür.
Oft waren Pyongyangs Angriffsdrohungen vor allem an die eigene Bevölkerung gerichtet. Eine Gelegenheit mehr, den Spielraum der Menschen noch weiter einzuengen, wie auch Eun Jung Kim von der Allianz für Menschenrechte in Nordkorea beobachten konnte.
After Kim Jong-il died.
Seit Dezember 2011, seit Kim Jong-il tot ist und Kim Jong-un die Macht übernahm, ist die Überwachung der Menschen nochmals verschärft worden. Vorher konnte man seine Verwandten in Nordkorea noch gelegentlich anrufen, aber das versuchen heute nicht mehr viele, denn es könnte ihnen dort sehr schaden. Früher war das für uns auch eine gute Quelle, etwas über die Situation dort zu erfahren, ob die Menschen hungern oder wer im Gefängnis ist, ob es Fluchtversuche gab. Diese Informationen waren für uns sehr wertvoll, aber gegenwärtig ist die Lage sehr angespannt.
Bekannte Muster, aber ein neuer Faktor. Niemand kann ganz sicher wissen, was Kim Jong-un im Schilde führt und wie weit seine Macht in Nordkorea tatsächlich reicht. Das war ein Beitrag von Ingrid Norbu. Thank you. Es ist schon mehr als 11 Jahre her. Im Januar 2002 waren die ersten der sogenannten feindlichen Kämpfer von den USA inhaftiert worden. Nicht auf uramerikanischem Boden, sondern auf dem Militärstützpunkt Guantanamo. Zeitweise wurden dort mehr als 800 Menschen gefangen gehalten. Präsident Obama hatte nicht nur Guantanamo von seinem Vorgänger Bush geerbt, sondern auch das Problem des Umgangs mit feindlichen Kämpfern. Trotzdem versprach Obama im Januar 2009, das Lager zu schließen. Seitdem muss er mit einem gebrochenen Versprechen leben. Die Wirtschaftskrise, der Iran oder wie eben gehört der Konflikt mit Nordkorea scheinen seine zweite Amtszeit zu bestimmen, nicht aber Guantanamo. Allerdings wird Obama jetzt durch einen Hungerstreik der Gefangenen an sein Versprechen erinnert. Unser Korrespondent Markus Pindor berichtet aus den USA.
166 Gefangene sind es noch, die in Guantanamo festgehalten werden. Ein Viertel von ihnen befinde sich im Hungerstreik, so sagen es die amerikanischen Behörden. Die Anwälte der Gefangenen behaupten, fast alle Internierten verweigerten die Nahrung. Wie bei so vielem, was das umstrittene Gefangenenlager angeht, kann man sich nicht auf eine Sicht der Dinge einigen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, IKRK, hat vor wenigen Tagen eine Delegation nach Guantanamo geschickt. Doch es ist die erklärte Politik des Roten Kreuzes, nur mit der betroffenen Regierung direkten Kontakt zu halten und seine Ergebnisse nicht zu veröffentlichen. Carol Rosenberg ist Reporterin des Miami Herald. Sie hat über Guantanamo seit dem ersten Tag berichtet und war vor wenigen Tagen noch einmal dort.
The lawyers for these men say that the spark for this was in February a quite aggressive search in.
Die Anwälte sagen, dass der Hungerstreik sich an einer Durchsuchung des Gemeinschaftscamps, des sogenannten Camp 6, entzündet hat. Dort leben die Gefangenen in offenen Zellen und können gemeinsam beten und essen. Eine neue Mannschaft von Gefängniswärtern kam Anfang des Jahres und führte eine relativ aggressive Durchsuchung der Zellen durch. Dabei seien die Korane der Gefangenen falsch behandelt worden. Das sei für die Gefangenen beleidigend gewesen. Die Anwälte der Gefangenen sprechen von Entweihung. Das amerikanische Militär weist dies weit von sich. Kein Nicht-Muslim habe die Korane angefasst, das tue nur und ausschließlich ein Übersetzer, der auch Muslim sei. Der angebliche Anlass des Hungerstreikes zeigt, dass die Gefangenen in Guantanamo und ihre Anwälte offenbar keine größeren Beschwerden gegen ihre sonstigen Haftbedingungen haben. Doch der Grund für die Unzufriedenheit und die Frustration der Gefangenen liege tiefer, so Carol Rosenberg. Bereits vor 3,5 Jahren sollte knapp die Hälfte der Internierten entlassen werden. Das haben die Anwälte und auch die amerikanischen Behörden bestätigt. Doch seitdem sei nichts geschehen.
Well, I think all sides agree that the underlying explanation for this is frustration, that more than 80 of
the. Ich glaube, alle Seiten sind sich darüber einig, dass der Grund für den Hungerstreik in dieser Frustration zu suchen ist. Mehr als 80 der Männer sollten vor 3,5 Jahren entlassen werden. Die Entscheidung wurde von einer Kommission getroffen, die aus Mitarbeitern des Geheimdienstes, des Justizministeriums und des Außenministeriums bestand. Sie hatten entschieden, welche der 166 Gefangenen nicht mehr in Guantanamo bleiben müssten und ihr Leben außerhalb des Lagers fortführen könnten. Die meisten dieser Gefangenen sollten in den Jemen abgeschoben werden. 6 von ihnen wurden Ende 2009 auch tatsächlich in das arabische Land überstellt. Damit schien ein größerer Transfer in Reichweite zu sein, trotz der Sicherheitsbedenken, die man beim Jemen hatte. Doch dann kam etwas dazwischen. Am ersten Weihnachtstag 2009 wurde ein Anschlag auf den Northwest Airlines Flug nach Detroit versucht. Ein Nigerianer versuchte vergeblich, einen Brandsatz an Bord zu zünden. Wie sich herausstellte, war der Mann von Al-Qaida im Jemen ausgebildet worden. Hinter dem Anschlag steckte nach Vermutungen der Ermittlungsbehörden sogar ein ehemaliger jemenitischer Guantanamo-Häftling. Damit war die Abschiebung eines Großteiles der Häftlinge in den Jemen geplatzt. 46 weitere Häftlinge sind auch nach Einschätzung der Obama-Administration so gefährlich, dass sie nicht freigelassen werden können, ohne die Sicherheit der USA und amerikanischer Bürger zu gefährden. Gleichzeitig kann man ihnen aufgrund mangelnder gerichtsfester Beweise oder aufgrund der Tatsache, dass sie dem Waterboarding unterzogen wurden, nicht erfolgreich den Prozess machen. Ein Konflikt, der bestehen bleibt, solange der offizielle Kriegsstatus im Krieg gegen den Terror nicht aufgehoben wird, so Jennifer Deskel, Rechtsprofessorin an der Georgetown University.
If moving the detainees to Guantanamo provides them an opportunity to raise due process claims, I'm not sure anything changes so long as.
Auch wenn die Gefangenen in den USA interniert würden, dann würde sich an ihrem rechtlichen Status nichts ändern, solange wir uns in einem Kriegszustand befinden. Wir müssen die Diskussion darüber führen, wann dieser Kriegszustand endet. 2014 ziehen die USA ihre Kampftruppen aus Afghanistan zurück. Und das ist eine Gelegenheit, über ein mögliches Ende dieses Krieges nachzudenken, der an diesem Punkt dann schon 12 oder fast 13 Jahre gedauert hat. Das kann die Obama-Administration jedoch nicht alleine entscheiden. Da werden Kongress und oberstes Gericht mitreden. Eine Beendigung des de facto und de jure Kriegszustandes würde es mit sich bringen, dass Internierte nicht mehr auf unbestimmte Zeit festgehalten werden dürfen, wie dies derzeit legal möglich ist. Die Obama-Administration hat in ihrem jüngsten nationalen Sicherheitsreport festgehalten, dass der Al-Qaida-Kern schwer beschädigt sei. Das gelte auch für die meisten Al-Qaida-Ableger außerhalb der Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, die zum Großteil im Jemen operiert. Doch selbst wenn irgendwann eine Abschiebung der meisten Häftlinge oder ein ordentlicher Prozess für andere möglich wird, ist immer noch die Frage, was mit den 46 als hochgefährlich, aber nicht prozessfähig eingestuften Häftlingen passieren soll. Die Bush-Administration hat Guantanamo eröffnet, weil man nicht wusste, wie man mit Kämpfern umgehen sollte, die keinen Kombattantenstatus nach internationalem Recht hatten. Guantanamo war eine schlechte Idee, deren Zeit gekommen war. Und Präsident Obama hat es sich definitiv leichter vorgestellt, mit dieser schlechten Idee aufzuräumen.
Auch die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, hat die USA in dieser Woche aufgefordert, Guantanamo zu schließen. Das waren Informationen von Markus Pindur aus den USA. Der Name ist gut gewählt. Die Zentralafrikanische Republik liegt tatsächlich im Herzen Afrikas. Sie ist eines der ärmsten Länder der Welt. Gewaltsame Umstürze sind dort leider nichts Ungewöhnliches. Vor zwei Wochen hatten Rebellen den Präsidenten François Bozizé abgesetzt. Die einstige Kolonialmacht Frankreich wollte ihn nicht mehr unterstützen. Jetzt regiert eine Rebellenfront die Zentralafrikanische Republik. Die Afrikanische Union hat sie nach dem Putsch aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Kein westlicher Staat hat die Machthaber anerkannt. Vor ein paar Tagen mussten die neuen zentralafrikanischen Herrscher aber auf Druck der Nachbarländer ihre Regierung umbilden. Wer sind die Rebellen? Was ist von ihnen zu erwarten? Benno Müchler ist für uns nach Bangui gereist. Er berichtet aus der Zentralafrikanischen Republik über Erwartungen und bereits enttäuschte Hoffnungen.
Mesdames et Messieurs, bienvenue en République centrafricaine. Il est actuellement 7 heures en heure locale. Nous venons d'atterrir à l'aéroport international de Bangui.
Die Propellermaschine stößt durch die Wolkendecke. Im braunen Wasser des riesigen Ubangi-Flusses glitzert die Morgensonne. Tiefgrüne Wälder säumen das Ufer. Sie ziehen sich kilometerweit ins Landesinnere. Flug KP-034. Nach Tagen des Flugverbots landet wieder die erste Passagiermaschine in Bangui. Pastor Daniel Kunam-Yaran saß eine Woche lang im Nachbarland Tschad fest. Der Staatsstreich hat ihn nicht überrascht.
Wir hörten ja jeden Tag in den Nachrichten, dass sie immer weiter vorrückten. Als sie dann auch noch die wichtige Stadt Tagbara und später Bouali einnahmen, war es klar, dass sie auch bald in Bangui einmarschieren würden. Nein, eine Überraschung war es für uns nicht.
Am Flughafen stehen schwer bewaffnete französische Soldaten. Doch hinter Holzbarrikaden und Stacheldrahtzäunen beginnt das Reich der neuen Machthaber, den Seleka-Rebellen. Junge Männer mit rotem Barett, viele tragen lässige Sonnenbrillen, die Hand immer an der Kalaschnikow. Nach dem Staatsstreich vor zwei Wochen ist das Leben auf die Straßen zurückgekehrt. Nur noch selten fallen Schüsse. Neben dem Sportstadion steht die Halle, in der sich Zentralafrikas berühmtester Tyrann, Jean Bedel Bokassa, Ende der 70er Jahre zum Kaiser krönte. Dahinter liegen mehrere kleine gelbe Betonbauten, die Universität von Bangui. Das Erste, was die Rebellen nach dem Umsturz taten, war es, Geschäfte und Behörden auszuplündern. Der Uni fehlen Computer, den Tankstellen Öl und Pumpen, Hotels, Privathäuser, der Präsidentenpalast, das Parlament, Einrichtungen der Vereinten Nationen, alles wurde ausgeräumt. Auch wenn viele den Rebellen eine Chance geben wollen, die Plünderungen haben die Menschen wütend gemacht. Die 19-jährige Khadija Mamat verkauft am Straßenrand heißen Brei aus Reis, Zucker und Milch. Den kocht sie in einem großen Blechtopf im prallen Sonnenschein.
Wir wollen nichts als Frieden. Doch in der Zentralafrikanischen Republik gibt es nur Probleme. Wir wollen das nicht mehr. Wir haben genug gelitten. Immer wieder neue Umstürze. Wir wollen unseren eigenen Präsidenten wählen.
Christian Le Picard Gauss steht am Bett eines muskulösen jungen Mannes im Gemeinschaftskrankenhaus von Bangui. Der linke Unterarm des Mannes ist verbunden. Eine Schussverletzung. Die Kugel ist mittlerweile wieder ausgetreten. Der Rebellenkämpfer hält sie dem deutschen Arzt mit einem müden Lächeln entgegen. Le Picard Gauss arbeitet für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Das schmutzige, einstöckige Gebäude war bis vor kurzem noch überfüllt. Doch die meisten Patienten sind mittlerweile zur weiteren Behandlung nach Marokko ausgeflogen worden. Im Krankenhaus liegen immer noch Verletzte mit verbundenen Gesichtern. Die Versorgungslage sei ohnehin schon schlecht gewesen, sagt der deutsche Arzt. Dass die Rebellen hier plünderten, habe die Arbeit zusätzlich erschwert.
Hier funktioniert fast nichts. Wir haben Licht, das ist schon mal gut. Guckt es an, hier. Das Radio funktioniert.
Die Rebellen sind in das beste Hotel der Stadt gezogen. Eine Firma des libyschen Diktators Gaddafi hatte den schneeweißen Palast gebaut. Draußen vor den Toren werden jetzt junge Männer für die neue Armee angeworben. In der kühlen Hotellobby gewährt der Rebellensprecher, Colonel Ajuma Nakoyo, ein Interview. Hinter ihm huschen hektisch Minister und andere Staatsbeamte in feinen Anzügen hin und her. Der neue Präsident hat das Parlament aufgelöst und regiert einstweilig per Dekret.
Ich bin sehr glücklich, Herr Journalist, über unsere heutige Position in Bangui. Das sagt Ihnen jemand, der einst Teil der Leibgarde des früheren Präsidenten Patassé war. Wir haben ja gesehen, was damals im März 2003 geschah, als Bozizé mit seinen Männern in diese Stadt kam. Innerhalb einer Woche war die ganze Stadt leergeräumt. Ich kann Ihnen versichern, dass nach unserer Übernahme kein einziges Auto aus der Stadt gebracht wurde.
Allerdings fahren die Rebellen jetzt in Autos durch die Stadt, die sie unter anderem humanitären Organisationen gestohlen haben. Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, hatte dem ehemaligen Präsidenten François Bozizé militärische Unterstützung versagt. Das lag auf der neuen Linie, die der französische Präsident François Hollande letztes Jahr verkündet hatte, das Ende der Einmischungspolitik in Afrika. Bozizé floh mit seiner Familie ins Nachbarland Kamerun. Seine 10-jährige korrupte Herrschaft hatte dem armen Land kaum Entwicklung gebracht, trotz des Reichtums an Diamanten und Öl. Der neue Präsident Michel Djotodia hat bereits ein neues Kabinett gebildet. Trotzdem sind viele skeptisch.
Sie haben keine Vision. Sie kommunizieren nicht, dass sie einen Plan haben, mit dem sie in das Land und in die Menschen investieren wollen. Sie zeigen nicht, dass sie die Bildung und das Sozialsystem auf dem Land ausbauen wollen.
Sagt Amy Martin, Büroleiterin von UN OCHA, eine Einrichtung der Vereinten Nationen, die vor Ort die humanitäre Hilfe koordiniert. Der neue Präsident ist Muslim. Ob das stark christlich geprägte, dünn besiedelte Land nun zu einem Hort radikaler Islamisten wird, ist unklar. Einige Kenner der Zentralafrikanischen Republik befürchten das, wie auch Teile der Bevölkerung. Über den neuen Präsidenten ist kaum etwas bekannt. Unzweifelhaft ist nur, dass Zentralafrika instabil bleiben wird.
Das war Benno Müchler aus Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Aus dem Nordwesten des Landes werden übrigens noch Kämpfe gemeldet. Noch haben die Rebellen also nicht überall die Oberhand. Raus aus dem Taxi, rein in den Operationssaal, aber nicht als Patient. Wie gut ist das Anerkennungsgesetz für ausländische Bildungsabschlüsse in Deutschland? Das ist das Thema in PISA Plus, gleich im Anschluss an die Nachrichten. Und das war die eine Welt, das Auslandsmagazin des Deutschlandfunks. Danke fürs Zuhören. Im Studio war Gerald Herter.